Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Vor zwei Wochen hat Bundesligaspieler Neven Subotic hier im Deutschlandfunk gesagt, die Entscheidung, ob die Fußball-Bundesliga fortgesetzt wird, habe die deutsche Fußballliga alleine getroffen, ohne die Spieler groß einzubeziehen. Auch einige Spieler aus der Basketball-Bundesliga hätten sich mehr Mitspracherecht gewünscht und eine Gruppe Eishockeyspieler denkt sehr laut darüber nach, eine Spielergewerkschaft zu gründen, nachdem sie aus den Nachrichten erfahren haben, dass die Vereine der deutschen Eishockeyliga DEL planen, ihr Gehalt zu kürzen. Einer, der die Gründung einer Spielergewerkschaft schon hinter sich gebracht hat, ist Handball-Nationaltorwart Johannes Bitter. Er ist einer der Mitbegründer der Handballspielerorganisation Goal und leitet diese ehrenamtlich. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob viele Spielerinnen und Spieler erst in der Krise merken, wir müssen uns besser organisieren.
Ja, definitiv. Wenn dieses Verständnis vorher noch nicht da war, ist es jetzt ausgeprägter denn je, definitiv. Also wir haben enormen Zuspruch. Wir haben auch enorme Rückläufer von den Spielern, wo sehr, sehr viele Fragen bei uns platziert werden. Und ich glaube, Spieler erkennen einfach, wie dringend notwendig dieses Instrument ist.
Warum war das den Spielerinnen und Spielern vorher nicht so bewusst?
Ja, ich glaube, dass in jeder Krise steckt, wie man das so schön sagt, auch immer eine Chance. Und jetzt ist es eine sehr große Krise, wo viele Leute vielleicht zum ersten Mal auch merken, ja, dass es nicht immer nur bergauf geht, dass auch mal schwierige Zeiten kommen und dass es immer auch Leute gibt, die in schwierigen Zeiten einem zur Seite stehen. Und das ist natürlich in dieser Situation jetzt gerade ein Zusammenschluss der Spieler, wo man einfach diese Interessen bündelt und wo man auch sagen kann, pass mal auf, das ist der Weg, den wir gemeinschaftlich hier gehen. Und da sind die Spieler dankbar und erkennen das auch, dass das wichtig ist. Und das geht vielleicht ein bisschen leichter, wenn man gerade Probleme hat.
Trotzdem, wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt, sind die Spielerorganisationen hier in Deutschland noch relativ schwach, vor allen Dingen natürlich im Vergleich zu den USA, aber auch in anderen Ländern ist das stärker ausgeprägt. Warum ist das so? Warum tut man sich besonders in Deutschland schwer, sich zu organisieren?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also, und die haben wir uns auch gestellt. Und bei uns war es ja auch ein größeres Problem, was da vor über 10 Jahren dazu geführt hat, dass wir uns relativ schnell gegründet und entwickelt haben. Also da ging es ja auch darum, dass der Spielplan weiter ausgedehnt werden sollte. Es sollte noch eine längere Zeit gespielt werden, sollte weniger Pause im Januar oder über Weihnachten sein, wo dann plötzlich auch die Spieler gemerkt haben, okay, jetzt geht es an unsere Substanz, geht darum, dass andere noch mehr Geld mit uns verdienen und wir müssen irgendwie ein Sprachrohr haben, wir müssen im Gewissen dann auch dagegen halten können. Und auch da erkennen wir diese Problematik aus einer Krise heraus irgendwie zu erwachsen. Aber warum das in Deutschland immer noch so schwierig ist, ist es wahrscheinlich einfach eine strukturelle Geschichte im Sport. Und da versuchen wir gegenzusteuern. Und das heißt nicht gegensteuern im Sinne, wir machen da jetzt irgendwie Druck oder Wind, sondern wir wollen einfach, dass man gleichberechtigte Partner hat, so wie es in jeder Lebenssituation ja irgendwie ist, dass man über alles ehrlich und offen sprechen kann und gute Lösungen findet und nicht immer, wie man es jetzt auch bei anderen Sportarten hört, irgendwie aus den Medien Entscheidungen über den eigenen Sport erfährt.
Haben Sportlerinnen und Sportler vielleicht auch zu lange ignoriert, dass sie dann auch einfach ganz normale Angestellte sind mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören?
Das ist durchaus denkbar, ja. Also es ist ja auch so, dass muss man ja ehrlich sagen, wenn man Sportler ist und auch speziell im Handballbereich, über den ich jetzt nur sehr gut reden kann, erleben wir ja irgendwie auch so eine verlängerte Jugend. Also wir reisen in Anführungsstrichen um die Welt mit unseren Kumpels und Freunden und spielen, haben Spaß dabei und es ist unser Beruf. Aber wenn der Vertrag gemacht ist und das Geld kommt, dann gibt es ja im Prinzip keine großen Probleme. So, und da muss, glaube ich, einfach dieses Wissen oder dieser Mut auch erwachen zu sagen, ganz ehrlich, wir haben Mitbestimmungsrechte, wir wollen unseren eigenen Sport ja auch irgendwie weiterentwickeln. Und wer kann das dann in gewissen Bereichen besser als die Spieler selber, die gleichzeitig auch noch die Möglichkeit haben, sich selber dadurch etwas zu schützen und vielleicht auch ihre Zeit in diesem Sport etwas zu verlängern.
Jetzt planen ja einige Eishockeyspieler, eine Gewerkschaft zu gründen. Worauf kommt es dann generell an? Also wenn Sie jetzt auch aus Ihrer eigenen Erfahrung berichten, wenn man so eine Spielerorganisation gründet, worauf müssten die dann achten, die das planen?
Da gibt es ganz viele Fallstricke natürlich. Das geht bei der Form der Gründung und bei all den steuerlichen oder Anerkennungsgeschichten dann natürlich los. Und was aber wichtig sein wird, ist natürlich Gesichter dabei zu haben, Gesichter, die auch Strahlkraft mitbringen und sagen, okay, hey Jungs, das ist die richtige Entscheidung, da muss man dabei sein und dieses Instrument muss mit Leben gefüllt werden und das muss groß und stark werden und das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier von Anfang an auch eine breite Masse erreicht und den Spielern natürlich irgendwie auch zeigt, was es bringt, Mitglied zu sein und was die Gewerkschaft auch an Stärke ausstrahlen kann, um am Ende auch aktiv zu sein.
Das heißt, man braucht definitiv Vorbilder.
Genau, man braucht auf jeden Fall Vorbilder. Es ist sehr hilfreich, wenn natürlich sich zum Beispiel geschlossen eine Nationalmannschaft dazu bekennt oder die Topclubs der Ligen einfach da Geschlossenheit ausstrahlen. Und das ist ganz wichtig. Und das ist einfach eine Sache, die jetzt natürlich ganz akut ist, weil es da ums Geld geht. Da geht es um Gehaltskürzung etc. pp. In diesem Bereich. Und dass da jetzt ein Commitment da ist, ist relativ klar. Aber diese Gewerkschaft darf jetzt nicht nur 2-3 Monate irgendwie über Gehälter verhandeln, sondern die muss langfristig natürlich im Idealfall erhalten bleiben und weiterhin wachsen. Und da muss man schauen, dass die Spieler immer wieder auch einen Benefit in dem Ganzen sehen. Und das muss man immer wieder gut kommunizieren.
Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat der Eishockeyspieler Patrick Reimer gesagt, der mit dabei ist bei dieser möglichen Gründung: Wir wollen definitiv nicht in einen Krieg mit der DEL, also mit der Deutschen Eishockeyliga, ziehen. Wie krawallig darf denn aber eine Spielerorganisation auftreten?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, um welchen Bereich es geht. Also ich kann das total nachvollziehen. Und dieses Zitat hätte man auch von mir lesen können, weil genau das wollen wir nicht. Wir wollen ja keinen Krawall machen. Wir wollen jetzt auch keine Streiks herauf provozieren. Aber natürlich wissen wir auch, dass es am Ende, genau wie in der freien Wirtschaft, überall am Ende das letzte Druckmittel sein muss. Aber darüber reden wir natürlich aktuell nicht. Aktuell geht es darum, dass man einen Konsens findet, wie man gemeinschaftlich jetzt in dieser schwierigen Zeit überlebt, dass mit den Spielern ehrlich umgegangen wird. Weil wir können ja nicht in alle Bücher schauen. Wir können nicht sehen, wie geht es dem Verein wirklich, wie viel Fördergelder bekommt er, wo hat er für finanzielle Probleme. Und dann sind, glaube ich, alle bereit, mitzuhelfen. Aber diese grundsätzliche Ehrlichkeit, von der ich ja auch gelesen habe, die zum Beispiel Moritz Müller fordert, ich glaube, da darf man schon auf die Tube drücken und auch sehr, sehr hart fordern.
Jetzt hat der Deutsche Handballbund und die Männer- und Frauenhandball-Bundesliga eine Taskforce gegründet, in der es darum gehen soll, einen Weg zu finden, wieder zu einem Spielbetrieb zu kommen. War es eine Selbstverständlichkeit, dass Sie dort als SpielerInnenvertreter am Tisch sitzen oder müssten Sie dafür kämpfen?
Nein, also kämpfen jetzt nicht in dem Sinne, aber wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, ist das nicht immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Aber auch da merkt man schon, wie sich die Sachen entwickeln. Und wie auch die Spieler gesehen werden jetzt. Also wir konnten da schon einen Beitrag leisten. Wir haben zum Beispiel von der Gewerkschaft in den letzten Wochen Umfragen gemacht, wie die Spieler zu der aktuellen Situation stehen, wo sie auch Sorgen und Nöte sehen oder diese haben und auch mal eine Einschätzung über die körperliche Fitness abgeben können, wie lange man wahrscheinlich brauchen würde, um wieder in den Wettkampfbetrieb zu kommen. Ich glaube, da haben wir einfach ein gutes Stimmungsbild abgeben können. Und dieses durfte ich jetzt auch in einzelnen AGs schon abgeben und es ist auch an die jeweiligen Vorstände den Ligen gegangen, sodass wir dort ein gutes Stimmungsbild aus der HBL, aus der HBL 2 und auch aus der Frauenbundesliga abgeben konnten, sodass auch dort Rückschlüsse gezogen werden können. Wie geht es den Spielern eigentlich gerade?
Wie geht es den Spielern denn?
Ja, denen geht es gut natürlich grundsätzlich. Also wir hören von ganz, ganz wenigen Erkrankungen, mal abgesehen von den Rhein-Neckar-Löwen, die ja in der Mannschaft relativ stark betroffen waren. Grundsätzlich haben jetzt viele, sage ich mal, den Urlaub begonnen, bis die Saison abgebrochen wurde, haben ja eigentlich alle noch irgendwie so trainiert, dass sie in möglichst kurzer Zeit wieder fit auf der Platte stehen können. Aber nachdem klar war, es passiert in dieser Saison nichts mehr, haben sich jetzt eigentlich alle so ein bisschen in den mentalen und körperlichen Urlaub verabschiedet, um dann halt vielleicht Mitte Juni oder wann das jetzt auch kommt, wieder eine individuelle Vorbereitung zu starten. So, das ist eigentlich der aktuelle Stand. Aber was wir auch natürlich intensiv diskutieren, ist, dass es eine große Unsicherheit gibt. Im Fußball wurde ein Hygienekonzept vorgelegt, jetzt konnte wieder gespielt werden. Und im Handball gibt es diese Konzepte auch schon. Die werden gerade im Detail erarbeitet, aber viele Spieler wissen darüber noch nicht Bescheid. Und das ist eine Sache, dass diese Unsicherheit bei den Spielern, die muss den Spielern genommen werden, indem dort jetzt in Zukunft ganz klar immer wieder Zwischenstände abgegeben werden, wie es auch laufen kann dann in Zukunft.
Also Kommunikation ist dann das eine. Was sind denn noch weitere Punkte, die Ihnen jetzt als Vertreter der Spielerinnen und Spieler besonders wichtig ist, wenn Sie jetzt in diesen AGs oder in der Taskforce sitzen?
Ja, ich glaube, für uns ist es ganz wichtig, nah dran zu sein, erstmal zu horchen und zu sehen, was denn jetzt genau passiert. Und auch da sind ja die Interessen der Spieler nicht so wahnsinnig weit von denen entfernt, die die Clubs haben oder die auch der DHB haben oder die Ligen haben, sondern wir wollen alle gemeinschaftlich, dass dieser Anfall, den wir alle irgendwie als Sport lieben, aber der für uns alle irgendwie auch Grundlage vom Leben gerade ist, weil es unser Job ist, dass das so weiter bestehen kann und das bestmöglich. Und klar, wollen die Spieler wollen natürlich möglichst wenig Gehalt abgeben, das ist ja vollkommen klar, und möglichst gute Bedingungen haben. Das sind Grundsätze, aber darüber muss man reden. Und das ist, glaube ich, das, was wir durchaus jetzt merken, dass sich alle Beteiligten bewusst sind, in was für einer schwierigen Situation wir gerade sind. Und mein Gefühl ist, dass das Commitment unglaublich groß ist, dass man nur gemeinsam aus dieser Krise gehen kann, weil Fußball hat einen Vorteil, Basketball darf jetzt wieder spielen und wir müssen auch so schnell wie möglich wieder auf die Bildfläche, damit wir keinen Nachteil haben für die Zukunft.
Befürchten Sie denn, dass dadurch, dass der Fußball und der Basketball jetzt wieder spielen können, dass der Handball da verliert? Oder andersrum gefragt, bereuen Sie es im Nachhinein, dass die Saison jetzt doch im Handball abgebrochen wurde und nicht noch wie beim Fußball und Basketball länger gewartet wurde, um dann auch die Entspannung der Lage auszunutzen?
Ich bin grundsätzlich total von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugt. Die Liga hat lange gewartet, hat lange gezögert. Irgendwann musste aber ein Schlussstrich gezogen werden. Und wenn man von hinten rechnet, war klar, dass man irgendwann wieder beginnen muss. Und wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht realistisch ist, dann muss man die Saison abbrechen. So, und das wurde getan. Und dass der Basketball eine Regelung gefunden hat, mit der nicht kompletten Liga weiterzuspielen, das ist für den Sport sicher nicht gut, aber trotzdem natürlich irgendwie auch schwierig zu vermitteln, finde ich. Und das ist eine Entscheidung, die so zu vertreten ist. Und genau wie beim Fußball, wo jetzt weitergespielt wird und auch dort kontrovers diskutiert wird, ob das richtig ist oder nicht, haben die beiden Sportarten in den Medien einen Vorteil. Und wenn wir jetzt theoretisch bis November von der Bildfläche verschwinden, dann ist das nicht nur ein Problem, was wir irgendwie finanziell spüren, sondern irgendwann könnte es ja auch soweit sein, dass das in andere, wenn der Nachwuchs plötzlich kein Handball trainieren darf und andere Sportarten irgendwie schon, weil sie draußen sind, dass es dann so weit geht, dass es bis zum Nachwuchsproblem werden kann. Und das wollen wir natürlich alle verhindern.